Bei unserer dritten Seminareinheit zu Saat und Ernte habe ich heute erstmal zwei Quiz-ähnliche Dinge und danach ein ganz wichtiges Grundprinzip zum Ernten. Erste Quizfrage: Wie viele Arten von Ernten werden in der Bibel erwähnt? Also so, ich sag mal im Sinne von Kirschen- und Pflaumenernte. Die beiden werden also nicht erwähnt, sondern es wird richtig mehreres beschrieben, was geerntet wird, also richtig als Doppelbegriff. Ja? Menschenfischer würde ich nicht direkt als Ernte bezeichnen. Fischen ist was anderes als Ernten. Bitte? Könnte man dazu nehmen, das habe ich nicht beachtet, weil das wird als Weinlese bezeichnet, das stimmt, das ist die Weinernte. Ja. Bitte?
Getreide ganz normal, oder was jetzt?
Welches ganz normales Getreide wird genannt?
Gerste.
Was nun?
Korn.
Korn, ja.
Gerste oder Weizen oder wer oder wo? Auch. Aber bei Ruth heißt es das einzige Mal auch, dass sie kam zum Beginn der Gerstenernte. Weizenernte ist das, was uns ganz häufig begegnet. Das ist das häufigste Schnittgut, was die Bezeichnung Ernte gekriegt hat. Ich weiß, das ist eine Männerfrage und für Frauen sind die immer ganz schwierig. Welche Arten, welche verschiedenen Arten von Ernten sind in der Bibel bezeichnet?
Für die Ewigkeit und für hier. Also fürs hier für jetzt.
Welche Arten? Man muss die mal benennen. Weinernte hat war gesagt, die steht aber in der Regel als Weinlese. Dann Getreideernte gibt es nicht und Kräuterernte gibt es auch nicht. Aber es gibt die Weizenernte, hat man gesagt, das ist die häufigste. Und es wird einmal die Gerstenernte erwähnt. Und Horst hat genau das vierte. Bitte, ich möchte es nochmal hören. Es ist tatsächlich diese Stelle, die im die wird genannt die Ernte der Welt. Die Ernte der Erde. Ist die Zeit der Ernte der Erde ist gekommen, ist aus der Offenbarung. Genau hast du das richtig im Gedächtnis gehabt. Die Engel sind die Schnitter. Und zwar steht das in Offenbarung 14. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Die Ernte der Erde. Also neben den Früchten des Feldes werden auch die Früchte mal geerntet werden. Alle Menschen. Ja.
In den Sprüchen steht auch was drin, da steht drin, wer das und das tut, der gewinnt Ernten.
Wer Wind sät, wird Sturm ernten, zum Beispiel. Ja, gut, aber das ist nicht klassisch, die Ernte. Mit den Sprüchen werden wir uns nochmal gesondert beschäftigen, da werden sehr wichtige Dinge dazu gesagt. Es sind genau die Dinge, die wir eben schon genannt haben. Gerstenernte, Weizenernte, eines ist vergessen. Da bin ich erst tatsächlich durch die Konkordanzfrage gestoßen. Es wird noch eine Ernte benannt. In die andere Seite. Richtig. Aber ich habe ja gefragt nach den in der Bibel bezeichnenden verschiedenen Ernten.
Feigen?
Jetzt verstanden. Was wird geerntet? Da würde man als Mann antworten. Dann zähle ich nämlich alles auf, was geerntet wird. Aber ich frage nach der Art von Ernten. Also was auch mal als solches bezeichnet wird. Deswegen habe ich als Doppel, als zusammengesetztes Substantiv. Vielleicht hilft es dann. Fische werden gefischt. Höchstens Meeresfrüchte werden geerntet, aber die waren ja mal gerade den Juden verboten zu essen. Segen ernten. Bitte? Ach ja, jetzt wird ganz geschummelt. Nein, es gibt noch eine Ernte, die bezeichnet wird, auch bis heute so. Marianne müsste wissen und ihre Kinder auch. Ihr Vater macht es nämlich. Und da habe ich mich daran erinnert, eigentlich wird ja gerade das mal nicht gesät. Weder sät man die Bienen noch den Honig. Aber man erntet ihn. Allerdings wird er geerntet nach demselben Gesetz des Lebens. Ja, von daher passt es dazu. Es ist wirklich von Lebendigem. Man erntet aber kein Erdöl oder sowas, versteht ihr? Das kann man nur fördern. Insofern ist Honigernte auch richtig, weil das Ernte, Saat und Ernte gehört zum Lebendigen. Und zwar steht das im ersten Buch Samuel Kapitel 14, bei dieser berühmten Geschichte, als Saul und Jonathan in den Krieg gezogen sind gegen die Philister und Saul diesen Schwur getan hatte, keiner soll bis zum Abend auch nur irgendeinen Haps essen, bis ich mich gerecht habe an meinen Feinden. Jonathan, der den Streit angezettelt hatte mit seinem Waffenträger, der also der Auslöser für die Unruhe unter den Philistern war, hatte das nicht gehört. Er war nämlich schon in den Kampf verwickelt, bevor dieser Spruch da kam. Und der war derjenige, der beim Vorbeilaufen schnell was hoch, also sich von dem Honig was hochgenommen hatte. Und das heißt, es war die Zeit der Honigernte.
Welche Offenbarung war das? Weil unter 14 habe ich jetzt nichts gefunden in der Erde. Doch, Offenbarung 14, 15.
Ja.
Aber da steht nur die Honigernte in 1. Samuel 14, 25.
Ja.
Was sind die 1. Samuel 14, 25?
So, das gehört zu unseren üblichen Quizfragen. Neben Frank Adelmeier ist der Gewinner des Quiz Horst dieses Mal, weil der diese besonderen Dinge herausgefunden hat. Darfst du bei Marianne was aussuchen? Du musst noch warten, bis deine Brille da ist, sonst nützt dein Buch nichts. Okay, eine Gelegenheit. Zweite Sache. Auch noch ein bisschen witzig. Ich habe bei der Vorbereitung entdeckt, dass die ersten Warentermingeschäfte, wer kennt sich mit sowas aus? Finanzmarktprodukt. Wir haben ja im Moment gerade die große Finanzkrise weltweit. Und teilweise oder ganz katastrophal haben sich, wie immer, weil die als sehr riskant gelten, Warentermingeschäfte erwiesen. Wer weiß, was das ist? Was ist ein Warentermingeschäft?
Ein Geschäft, wo man Waren Termine macht, wann man die Waren bekommt. Bei Josef, wo die gesammelt haben, und dann wurde wir später verhandelt. Das ist so wie eine Art Bestellung oder so?
Es ist mehr als Bestellung. Sag mal ein Beispiel.
Bestellung und Service.
Wer macht im Moment Warentermingeschäfte?
Heizöl
ist ein klassisches Warentermingeschäft. Ich kaufe zu einem bestimmten Preis in der Hoffnung, dass das der günstigste ist. Aber noch spezieller, ich meine, das ist nur das ist ein Abklatsch eines Warentermingeschäftes. Ein echtes Warentermingeschäft bei Heizöl wäre, wenn ich heute Heizöl kaufe, ich sag mal zu Weihnachten, einen Tag vor Weihnachten, oder wenn ich heute Heizöl bestelle für einen Tag vor Weihnachten, da kenne ich den heutigen Preis, aber ich kenne den Ölpreis zu Weihnachten nicht. Es wird dann ein Warentermingeschäft, wenn ich heute kaufen könnte, aber ich spekuliere darauf, dass dann der Preis gefallen ist. Dann mache ich ein Warentermingeschäft. Das heißt, ich kaufe heute, ich lasse eine richtige feste Reservierung machen und sage, ich möchte das Heizöl an dem und dem Tag haben. Mache den Vertrag auch schon fest. Dann komme ich dort nicht raus, auch wenn zufällig in einer Woche vor Weihnachten das Öl nur einen halben Preis gekostet hat und eine Woche nach Weihnachten auch wieder. Ja, dann mache ich ein Warentermingeschäft. Ich spekuliere auf eine bestimmte Preisentwicklung. Klassische Warentermingeschäfte grundsätzlich sind alle Rohstoffgeschäfte. Sind immer Warentermingeschäfte. Ganz schlimm verspekuliert in der letzten Zeit haben sich die Schrotthändler. Etwa 2 Jahre lang gingen die Schrottpreise auf der ganzen Welt bergan und teilweise sehr steil, mehr als das Doppelte vom vorigen Jahr wurde dieses Jahr gezahlt. Und für manche Metalle das Dreifache und Vierfache. Weil so ein Geschäft ja nur für den Sammler ein Realgeschäft ist und für den, der es verbraucht, also für die Verhüttung. Dazwischen aber möglichst jeder noch an dem Geschäft verdienen will, geht das über endlos viele Zwischenhändler und jeder schlägt ein bisschen drauf. Wichtig ist für die Metallurgie aber nur, dass das Zeug regelmäßig geliefert wird. Dass die ihre Hochöfen regelmäßig auslasten können, also machen die Verträge, Lieferverträge mit den Schrottgroßhändlern. Die sagen also, Händler XX Berlin liefert mir jeden Tag einen Waggon Eisenschrott. Der sammelt die nicht alleine auf, sondern der nimmt dann hier wieder seine Unterlieferanten und sagt zum Beispiel dem Intanto, ich kaufe dir jeden Monat zwei Waggons Eisenschrott ab. Kannst du mir so viel liefern? Ja, kann ich locker. Also braucht er noch ein paar andere Aufkäufer, dass er jeden Tag einen liefern kann. Jetzt merkt man, der wiederum, der Aufkäufer, hat seine besten Kunden. Es gibt Leute, die kommen ab und zu mal angerannt, wenn sie gerade für die nächste Flasche Schnaps was brauchen. Und dann hat er solche Großsammler wie uns. Wir kommen ja ungefähr und liefern jeden Monat ab. Und dann kommt er schon mal und sagt, du habt ihr jetzt Schrott. Der Preis ist gerade günstig. In Klammern, ich brauche gerade was. Oder, weil wir jetzt inzwischen schon lange miteinander zusammenarbeiten, sagt, lass mal das, was du hast, noch liegen. Nächste Woche soll der Preis noch besser werden. Und schon ist man in einem Warentermingeschäft. Ganz praktisch läuft es so. Ich habe heute entdeckt, dass in Verbindung mit der Ernte solche Geschäfte schon zu biblischen Zeiten gemacht worden sind. Wer weiß wo.
Im Alten oder Neuen?
Alten.
Ist das nicht das, was ich da mit dem Oberen so sagt, dass da war es
nicht? Nee, das war ein ganz normales Geschäft. Der hat gesagt, liefer mal das und du kriegst dafür das. Eigentlich ja, stimmt. Jakob und Laban haben die ersten wahren Termingeschäfte gemacht. Gesagt, du arbeitest 7 Jahre und für den Erlös kriegst du. Genau. Und dann, einmal beschissen worden, kriegt er die andere als Draufgabe für nochmal 7 Jahre. Und dann das dritte Mal, erst gibt es die Aussteuerung, die muss ich auch noch arbeiten. Und das dritte, dort wird ein echtes Warentermingeschäft gemacht. Gesagt, das, was du, also du bist für die Zucht zuständig, das Einfarbige, das gibt bessere Erlöse, wenn ich nämlich das Fell verkaufe. Das kriege ich. Und alles, was gesprenkelt ist, das kannst du haben. Die Mendelschen Erbgesetze kannte er wahrscheinlich noch nicht. Er hat nur den meisten Profit gesehen für das Einfarbige. Aber gesprenkelt ist, wird ja stärker vererbt. Erkennt ihr die Regeln? 1, 2, 1. Ja, die wie heißen die beiden Formen? Die dominanten und rezessiven Erbfolgen. Zumindest hatte vor Mendel sie Jakob schon durch Erfahrung rausgekriegt, also empirisch entdeckt, und hat dann die Schafe sich so kreuzen lassen, dass immer wenn gute Schafe da waren, er dann die mit gesprenkelten Böcken hat bespringen lassen. Da ist seine Ausbeute an guten Lämmern immer größer geworden. Aber es war ein Termingeschäft. Das heißt, es hieß in dem Falle, wenn er am Ende dieser Zeit das auseinanderteilt, dann war es nicht mehr verhandlungsfähig und sagt, naja, du hast jetzt die besseren. Natürlich hat Laban das wieder versucht, deswegen ist Jakob geflohen. Und er macht ihm dann ja auch den Vorwurf und hat gesagt, ich habe dir so lange gedient und du hast mir 10-mal den Lohn verändert. Also immer wieder andere Bedingungen gestellt. Es gibt neben dieser, sage ich mal, spontanen Geschichte eine richtig verordnete Art von Warentermingeschäft.
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen makaber ist, aber diese Geburt in dem Schoß der Frau, wo sie dann das Kind durchführt, ist jetzt nicht ist
es nee, ist kein Termingeschäft.
Ist keine Ware,
nein. Kein Termingeschäft.
Also man gibt ja sein eigenes Kind weg, zeitgemäß zur Entbindung. Das ist dann ja
Leihmutterschaft ist das.
Ja, ich finde es schon ein bisschen
neumodern ausgedrückt.
Auf Termin.
Da wird ja, okay. Ihr eine Ware verkauft. Dritte Mose 25. Da können wir das mal nachlesen. Wir werden in dem Kapitel noch mehrere Stellen auch nachher lesen. Vers 14. Wenn ihr etwas verkauft, sei es ein Verkauf an deinen Nächsten oder ein Kaufen aus der Hand deines Nächsten, dann sollt ihr euch gegenseitig nicht übervorteilen. Nach der Zahl der Jahre seit dem Verlassjahr sollst du von deinem Nächsten kaufen. Nach der Zahl der noch ausstehenden Erntejahre soll er dir verkaufen. Nach dem Verhältnis der größeren Zahl von Jahren sollst du ihm den Kaufpreis vergrößern und nach dem Verhältnis der geringeren Zahl von Jahren sollst du ihm den Kaufpreis verringern, denn eine Zahl von Ernten verkauft er dir. Und dieser letzte Halbsatz ist das Warentermingeschäft. Ihr kennt das jüdische Landrecht, Besitzrecht. Wisst ihr, wie das geht?
Nicht verkauft, sondern es mal.
Land war grundsätzlich unveräußerlicher Erbbesitz. Es konnte nur verkauft werden in der Weise, wie man heutzutage einen Erbbaubesitz hat. Wir haben dieses Haus und das ganze Gelände für 75 Jahre von der Kirchgemeinde Glasow per Erbbauvertrag gekauft. Wir zahlen dafür jährlich, ich sag's mal über den Daumen, im Moment etwa 1700 Euro. Und das wiederum wird jährlich, wird diese Summe angepasst und erhöht sich um weitere 4%. Das ist also eine relativ hohe Summe. Und am Ende dieser 75 Jahre fällt das Ganze wieder zurück an den Urbesitzer. Die Kirche hat also heute, was das Land betrifft, noch dieselben, exakt sogar dieselben Besitzverträge, wie das damals im Volk Israel aufgetragen war. Nun wird hier erstmal der Sachverhalt selber beschrieben. Du sollst nicht übervorteilen, und zwar weder beim Verkaufen noch übervorteilte werden, wenn du kaufst. Das ist dieses Unterbrüdern verkaufen, und das muss unsere Geschäfte oder vor allem unsere Geschäftspraktik betreffen. Natürlich hat also spielen für den Kaufpreis auch andere Dinge eine Rolle als nur das Verhältnis der beiden. Da gibt es also allgemeine Sachen. Es gibt also Zeiten, in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs verteuern sich Grundstücke zum Beispiel im Gegensatz zu einer Zeit wirtschaftlichen Abschwungs. Ja, dann ist nämlich kein Geld da, um überhaupt groß zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn alle kaufen wollen, wird die Ware teurer. Dann wird sie für alle teurer, auch unter Brüdern. Wenn alle verkaufen wollen, wird sie für alle billiger, auch unter Brüdern. Das sind also die Dinge, die spielen nicht damit rein, also dass man einander nicht übervorteilt. Aber es geht zum Beispiel nicht, dass ich einen Bruder, nur weil er gutgläubig ist, übers Ohr haue. Und es geht auch nicht, dass ich von einem Bruder übers Ohr gehauen werde. Das ist der erste Teil, der hier gesagt wird. Aber das Faszinierendste finde ich, im Vers 16, nach dem Verhältnis der größeren Zahl von Jahren sollst du ihm den Kaufpreis vergrößern und nach dem Verhältnis der geringeren Zahl von Jahren sollst du ihm den Kaufpreis verringern. Und dieses Erlassjahr war ja alle 50 Jahre, jedes 50. Jahr war das Erlassjahr. Dann spätestens wurde das, also fiel das alles zurück an den Erstbesitzer. Und das war also nicht das 50. Jahr nach Vertragsabschluss, sondern das war das 50. Jahr in einem durchlaufenden Rhythmus. Bis heute gibt es diese Erlassjahre, ich weiß nicht, wann das nächste ist. Und wenn ich also ein Jahr vorneweg was kaufe, dann ist es logischerweise ganz wenig nur, also dann kann das nur einen ganz geringen Preis haben, weil es im nächsten Jahr per Anordnung Gottes wieder an den Altbesitzer zurückfällt. Und mache ich es zwei Jahre später, also im ersten Jahr, nach dem Erlassjahr, dann ist es ein Riesenwert, weil ich ja 50 Jahre das dann nutzen kann, bis es wieder zurückfällt an denjenigen. Aber es heißt dort, du verkaufst eine Zahl von Ernten. Und das ist das Warentermingeschäft. Das heißt, du kaufst oder verkaufst nicht Fläche, sondern du verkaufst Ernten. Die Möglichkeit, mit der Fläche was zu machen. Es wäre ein Irrsinn gewesen, das was heute fast schon normal ist, man kauft etwas und lässt es brach liegen. Das ist noch nicht mal denkbar gewesen. Das wäre nämlich eine Strafe oder ein Gericht gewesen, wenn etwas, was Frucht tragen kann, keine kriegt zum Tragen. Und da sind wir an einem wichtigen geistlichen Prinzip. Erstens, auch im Geistlichen muss man solche großen Zyklen mit im Blick haben. Ich sage das mal wieder, um es auf unser Verständnis runterzubrechen. wenn ich auf dem Herzen habe, mich um Menschen zu kümmern, die in Schwierigkeiten sind, dann macht es einen riesen Unterschied, ob ich der Erste bin, der sich um eine bestimmte Menschengruppe kümmert, in einer bestimmten Region, oder ob ich der Zehnte bin. Wenn ich der Erste bin, der sich, ich sage mal als Beispiel, um missbrauchte Kinder kümmert, dann werde ich dort jemand sein, an den sich noch Jahre später Leute wenden, weil der diese Sache bekannt macht. Wenn das aber schon 30 Anbieter haben, also alle Leute kümmern sich mit einmal um missbrauchte Kinder, dann muss ich nicht gerade, wenn ich auf dem Herzen habe, ich sage immer, einen Dienst zu tun, das auch noch machen. Ich bin auch sicher, dass Gott uns sowas nicht aufträgt. Sondern es dürfte eher sicher sein, dass Gott uns solche Schrittmacherdienste aufträgt. Marktblicken. Also die Dinge oder die Menschen, die keine Lobby haben, die Menschen jemanden aufs Herz legt, um die sich niemand kümmert. Warum ist denn Mutter Teresa eine weltweit bekannte Frau geworden? Weil sie sich um den menschlichen Müll in diesem überbevölkerten Indien erstmals gekümmert hat, mit dem Blick der Würde. Es wurde über Jahrhunderte diese Leute so gesehen, wie ich das eben bezeichnet habe, als Müll, als der Abfall der Gesellschaft. Als ein Haufen, der vor sich hin vegetiert und später vor sich hin stirbt, wo man, wenn man nett ist, noch den Fuß hebt, um den nicht beim Sterben zu stören. Und wo man, wenn man garstig ist, den noch so weit flattert, dass man alles nimmt, was noch zu gebrauchen ist. Verrecken tut er sowieso. So ging es über Jahrhunderte. Und dann kommt eine Frau, die sich um diese Menschen kümmert, in der Würde des Ebenbilds Gottes. Heute machen das viele. Anderes Beispiel. Albert Schweitzer ist berühmt. Als einer, der sein ärztliches Wissen und sein Stand als Arzt, das war in den 60er Jahren noch ganz was anderes als heute, heute gibt es eine Ärzteschwemme, zumindest in Europa, der damit auch seinen Lebensstandard opfert, um das zu den vergessenen Schwerkranken in den afrikanischen Busch zu bringen. Heute gibt es ganze Organisationen, Ärzte ohne Grenzen und so weiter, durch einen Mann eigentlich in Gang gesetzt. Anderes Beispiel. Heute ist es allgemeines Menschenrecht, dass man für verletzte Soldaten sogar eine ganze Konvention oder gefangene Soldaten, eine ganze Konvention, nämlich die Genfer Konvention, geschaffen hat. Das heißt, etwa 200 Völker der Erde haben sich geeinigt, wie man bei der Kriegsführung mit den gegnerischen Soldaten umzugehen hat. Es gab mehrere tausend Jahre der Menschheitsgeschichte, da hat sich keine Sau mehr drum gekümmert, oder mal buchstäblich noch die Sau, die Wildsau kam dann, um da wegzufressen, was da an Kadavern rumliegt. Ansonsten wurden die Leute sich überlassen. Nach den großen Schlachten der Frühzeit und des Mittelalters und der Neuzeit sind die Leute zu Tausenden vor sich hin vegetiert, um zu sterben. Ein Mann hat diese ganze Sache gedreht. Wer war das? Henri Dunant, der Gründer des Roten Kreuzes, der bei einer Schlacht zwischen Österreichern und Franzosen zufällig sich der nächstgelegenen Stadt aufgehalten hat, und als dann diese Schlacht vorbei war und um die Stadt herum über 20.000 Verwundete gelegen haben, hat es diesem Mann das Herz umgedreht, auch ein Gläubiger. Und er hat überall unter den Verletzten und versucht zu retten, was zu retten ist, und hat dazu die Frauen zusammengerufen der Stadt und hat dort eine neue Menschlichkeit in Gang gesetzt, die bis auf den heutigen Tag hin wirkt. Das sind Veränderungen, die auf Gottes Weisung hin die Weltgeschichte verändern. Ja.
Dieser Terminwarentausch oder Martin-Tausch ist auch bei diesem, wo dieser Buchhalter dann nachher mit den Leuten abrechnet und damit eigentlich rechnet, dass er auch nachher von denen genommen wird. Wo er sagt, kann ich, gibst mir weniger, worauf spekuliert, dass er wieder einen Job kriegt.
Ja, das ist ungefähr so was wie die Finanzkrise heutzutage. Er spekuliert mit dem Besitz anderer Leute. Das ist dann wirklich so was, wie wir es heute haben. Nee, der Mann, den Jesus als Vorbild für die Klugheit der Söhne dieser Welt sagt, das ist ein Verwalter, der Unregelmäßigkeiten hat, und dann kommt er seinem Herrn zu Ohren und er sagt, also hier, mach mal Schlussrechnung, ich trenne mich von dir, und er sagt, wie mache ich das jetzt? Handwerk habe ich keins gelernt, Betteln ist nicht mein Ding, ich habe eine Idee, was, hol mal die ganzen Kreditverträge meines Chefs vor, also da, wo er anderen was geborgt hat, ruf mal schnell die Schulden an, die er alle hat. Du, wie viel schuldest du meinem Chef? Naja, 20 Kühe. Komm her, bringen wir mal den Vertrag, ich ändere den noch schnell um. 15 reichen auch. Der Nächste sagt, ja, von dem habe ich 100 Sack Weizen. Komm, komme morgen ins Büro, ich schreibe dir 89. Wir wissen gar nicht, wie sie dazu kommen. Und er rechnet damit, er wird ja sowieso entlassen. Die ganze schwarze Buchführung fliegt dann irgendwann ja auf. Dann kann er auch gleich noch das so reinmachen. Vielleicht macht ein anderer ihm ja dafür einen Gefallen. Dann macht den ja jetzt auch einen Gefallen. Und Jesus gibt das als Beispiel. Das ist Klugheit. Das ist genau diese Sache, über die wir oftmals reden. Das ist der Unterschied zwischen Moral und Funktionalität. Vielleicht verstehst du es an dem Beispiel. Jesus gibt hier kein moralisches Beispiel, sondern ein funktionales. Natürlich ist das schlecht, was dieser Mann macht, wenn man es aus moralischer Sicht betrachtet. Wenn man es aus funktionaler Sicht betrachtet, ist es klug.
Das heißt also, dass es so für Gott vorgewährt ist.
Andersrum, ich sage, dass Gott Dinge eben auch differenziert sieht. Nicht nur moralisch, sondern auch funktional.
Aber dann braucht man ja nur ein bisschen gut zu sein und kann dann das ist ja
solange du dann nicht die Moralordnungen Gottes gleich noch mit über den Haufen haust, ja, natürlich kannst du dich durchs Leben retten. Du musst nämlich nicht durchs Leben kriechen. Das machen viele Christen. Nein, das stimmt nicht. Es steht nirgends, du sollst nicht lügen, sondern es steht, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Das heißt, verbreite nicht wissentlich und amtlich über jemand anders falsche Dinge. Über Lüge steht dort nichts. Bitte?
Lästern nicht.
Zum Beispiel, es heißt lästern nicht. Das heißt ganz klar, nimm nicht auf dich in Schwur eine Sache, die gar nicht stimmt. Ja?
Aber steht ja auf dem Baum,
das ist das Nächste. Aber das möchte ich gerne voneinander trennen.
Wollen wir darüber mal extra Seminar machen?
Können wir gerne machen. Über Funktionalität und über Moral. Also ich kenne endlos viele Gläubige, die haben kein funktionales Denken, sondern nur ein moralisches. Und dann ist es auch noch krank. Zweites.
Das Beispiel mit dem, wo die da reingestochen haben, mit diesen Fragen.
Ja.
Und das Blut wieder abgezogen wird. Ja. Und ich habe eigentlich gesagt, ich habe nur Blut geleitet. Oder wie hat sie das gesagt? Irgendwas. Fragen ist so. Hat sie irgendwie ein Kind drüber geschrieben?
Richtig. In der in der frühen Waldenserzeit. Wo die in Frankreich und Spanien die Gläubigen, also wo die Inquisition die Gläubigen vernichtet hat, ist ein Mädchen und schmuggelt eines von diesen, oder versucht eines dieser Kinder über die Pyrenäen zu schmuggeln in ein anderes Tal. Und die Soldaten, die als Wache aufgestellt sind und alles zu durchsuchen haben, halten das Mädchen an und sagen, na junge Frau, was hast du geladen? Kohlköpfe, mein Herr. Und dann gibt es heutzutage hundertprozentig ganz treuherzige Christen, die würden sagen, ich darf ja nicht lügen. Ein Kind, aber bitte tut ihm nichts. Hat sie gelogen oder nicht, wenn sie sagt, sie transportiert Kohlköpfe?
Ja, natürlich hat sie das. Aber
was hat sie natürlich? Sie hat nicht gelogen.
Wieso, wenn sie jetzt schmuggelt? Ist ja klar, wenn es für einen guten Zweck ist. Weil sonst dürfte die...
Hat doch mit einem guten... Kinder, hat doch mit einem guten Zweck nichts zu tun. Hat sie Kohlköpfe transportiert oder nicht? Das Kind lag auf ihrem Karren und da oben drüber waren lauter Kohlköpfe.
Ja, dann hat sie ja nicht gelogen, weil die lagen mit dabei.
Richtig.
Ja, verschwiegen. Okay, gut, aber trotzdem.
Was heißt verschwiegen? Wurde die Frau gefragt,
ja, das ist keine Lüge.
Eben wurde sie gefragt, verschweigst du uns etwas?
Nein.
Eben. Es ist ein unseliges, dass es viele Gläubige gibt, die ein Mitteilungsbedürfnis haben, was auf eine andere Weise nicht loswerden, als ihre ganzen Seelenmüll und ihre Seelenqual allen um die Ohren zu klatschen. Entschuldigung. Aber versteht ihr, das ist doch keine Wahrheit, das ist einfach nur Dummheit, so zu reagieren. Und es ist ein eklatanter Mangel an funktionalem Denken. Guckt mal ins Neue Testament. Sowohl Jesus als die Apostel haben ganz klare funktionale Anweisungen gegeben. Warum kriegen sie Jesus nicht gefangen? Weil er immer funktional antwortet. Und nie moralisch. Das ist ein ganz großer Mangel unter Gläubigen. Dass sie meinen, sie haben die Weisheit ja und die Wahrhaftigkeit mit Löffeln gefressen und müssen sie allen um die Ohren backen.
Ja gut, da muss man ja aber auch richtig unterwiesen werden. Ich meine, da kann man ja nicht gleich Kopf aufschlagen und sagen, alle Personen, die sich
hinweisen. Natürlich nicht.
Wenn man das nicht gelehrt bekommt und ja. Nicht damit groß wird, ist doch ganz normal, dass man da ein bisschen verschobenes Denken hat.
Das hört sich ganz gut an. Ja. Bei den Mädchen war es dann so, dann haben die mit ihren Säbeln oder mit ihren Degen oder was sie damals hatten, da reingestochen. Na, hast du da nicht gleich noch ein kleines Waldenser-Bürschchen da mit runter? Und dann hat sie geweint. Natürlich aus Angst um den Jungen. Und hat gesagt, meine Herren, sie zerschneiden mir meine ganzen Kohlköpfe. Dann haben sie die rausgezogen und es war nichts dran als der Saft von diesem Weißkraut. Logisch. Die hatten den Jungen gepiekt. Aber das Blut hat sich natürlich alles wieder abgestreift, dann war nur dieser Saft dran. Naja, dann haben sie gelacht und gesagt, na dann verzieh dich mal. Und dann irgendwo unterwegs, wo sie nicht gesehen wird, haut sie die mit fliegender Hast und sieht, dass der Junge gestochen ist. Aber er lebt. Das ist eine Sache. Das ist klug, funktional. Ja, aber es sind nur solche Beispiele in unserem Leben. Und versteht er hier, moralisch an diese Geschichte rangegangen, heißt, du darfst hier gar keinen Preis bezahlen. Du musst erstmal wissen, wie die Ernten ausfallen. Oder du darfst gar keinen Preis nehmen. Du du verkaufst das jetzt, dein Land für 5 Jahre, weißt du, ob da nicht auch noch gerade eine Hungersnot dazwischen kommt? Gott hat ja schließlich gesagt, du sollst deinen Bruder nicht übervorteilen. Naja, ich berechne den Preis so, als ob jetzt die restlichen 5 Jahre nur noch Hungersnot ist. Versteht ihr? Da ist auch unser normaler Verstand gefragt und nicht zu gering. Echt, und ich glaube, dass der Mangel an funktionalen Denken auch was mit Faulheit zu tun hat, mit Bequemlichkeit. Dass man das nicht loslässt, sondern dass man die Mühe des nüchternen Denkens scheut. Ne? Na, bei einigen mit Sicherheit. Bei den anderen ist es der Versuch, alles etwas perfekter als Gott zu machen. Wenn es hier heißt, in dem Vers 16, eine Zahl von Ernten verkauft er dir, dann kann ich wirklich sagen, garantiert unterscheidet sich die Ernte 1 von der Ernte 2, von der Ernte 3, von der Ernte 4, von der Ernte 15. Die Zahl von Ernten kann bestenfalls der Durchschnitt sein. Ja, sagen wir 15 durchschnittliche Erntejahre. Ob die dann so sind, weiß ich doch nicht. Muss ich auch nicht wissen und muss ich mir auch keine Platte drüber machen. Versteht ihr das? Ist wirklich dieses nüchterne Denken, Dinge auch mal loszulassen, die gar nicht unser sind. Und trotzdem sich zu bewegen. Trotzdem in dem Fall ein Geschäft abzuschließen. Das gehört einfach dazu.
Dann könnte man so viel Kohle machen, weil, also ich meine, das ist dann ja, dann brauche ich ja überhaupt, dann brauche ich ja kein Gewissen zu haben, in dem Sinne kein schlechtes. Wenn ich einfach gut bin und sage, okay, so und so, zack, zack, peng, peng, dann habe ich da meine guten...
Richtig.
Ja, aber das ist dann...
Ich schätze mal, du hättest kein schlechtes Gewissen, wenn du einen Verlust machst.
Nee, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich wüsste, dass das okay ist.
Das ist okay. Ich sage mal ein anderes Beispiel. Das geht ja in beide Richtungen. Das geht in beide Richtungen. Guck mal, wir haben das Auto für die Mission gekauft. Auf guten Glauben, weil es ein Bruder vermittelt hat. Kaum haben wir das hier, stellt sich raus, es ist nicht das wert, was die Sache, was dafür bezahlt worden ist. Ja, was macht man jetzt? Großen moralischen Draht raus? Mit dir rede ich nicht mehr, mit dir spiele ich nicht mehr. Du bist zu blöd, du hast uns ein Ding vermittelt, das taugt nichts, oder? Oder ich sage, okay, so ist es. Was ist da draus zu tun? Für die Mission ist es zu schlecht. Ha. Lassen wir es erstmal stehen. Ach, guck an, fürs Inland ist es optimal. Es braucht wirklich dann nicht mehr viel Aufwand. Nur, ganz so viel Wert, wie wir für bezahlt haben, ist es dann doch nicht. Also verkaufe ich das in dem Fall mit einem Verlust. Es ist immer noch besser, als was Schlechtes in die Mission zu liefern. Und es ist immer noch besser, als gar nichts dafür zu kriegen. Versteht das? So nüchtern ist das. Das geht in beide Richtungen so. Ich kann genauso ein Geschäft unbeabsichtigt oder ohne, dass ich das bis zum letzten überschaut habe, richtig optimal machen. Wir haben mal ein Auto gekauft. Das war so billig, dass man gedacht hat, das kann nicht viel taugen. 500 Mark hat das gekostet. Und dann fährt man schon in der Erwartung, dass bald einem alles entgegenkommt. Aber das war mindestens auf dem freien Markt, hätte das mindestens 3000 bringen können. An dem war nämlich nichts. Aber die Leute wollten auch nicht mehr. Da muss ich auch hinterher nicht hingehen sagen, soll ich Ihnen jetzt noch 2500 Mark hinterherbringen? Das Auto ist eigentlich noch mehr wert. Was ist das? Sie wollten das und dann ist es gut. Versteht ihr? Und andersrum auch mal ist, ich mache auch mal ein schlechtes Geschäft und dann ist es auch gut. Was nicht gut ist, wenn ich so eine Sache bewusst mache. Wenn ich was Schlechtes als gut ausgebe und dann unrechtes Gut kaufe. Oder versteht ihr, wenn ich jemand anders übervorteile. Aber es gibt viele Dinge, das weiß ich nicht so richtig. Mir wollte jemand für dieses Auto 700 Euro geben. Ich habe gesagt, nee Leute, das ist zu wenig. Dann behalte ich es lieber selber. Und es ist mehr wert. Aber 2000, was wir dafür gegeben haben, war es dann nicht. Versteht ihr? Das sind so die Dinge. Nicht dummes Denken. Wenn ich eine Sache gemacht habe, sie so stehen lassen. Nicht 528 Mal nachgrübeln, ob es vielleicht hätte können, doch eventuell, möglicherweise noch etwas und so. Und das gehört zu den Lebensgesetzen. Ich bin froh, dass das bei Saat und Ernte steht. Versteht ihr, das ist nicht eine physikalische Gegebenheit, sondern so funktioniert das Leben. Ernte ist einerseits Segen und andererseits ein Geschäft. Ernte beeinflusse ich nur zu bestimmten Teilen. Den größten Teil gibt Gott. Ja? Der eine sät, der andere erntet, aber Gott hat das Wachstum gegeben. Aber mit der Ernte kann ich dann wieder einen gewissen Erlös erzielen. Das wird dann wieder zum in menschliche Hand gegeben. Und so verknüpft sich Natürliches und Übernatürliches beständig in unserem Leben. Und irgendwie müssen wir lernen, mit dieser Besonderheit und auch mit dieser Unwägbarkeit fertig zu werden. Und ich sage nicht, dass es immer leicht ist. Und von daher ist es tatsächlich so, da kann man nicht da schnell sagen, ja, du bist ja blöd, keine Ahnung davon, sondern es ist ein kompliziertes Feld. Nur eines möchte ich, dass wir von solchen eingefahrenen, festgefügten Denkweisen wegkommen. Nur so geht's, und wenn du das nicht auch so eingeschränkt machst wie ich, ne, dann bist du bestimmt kein guter Christ. Dieses Denken ist ja gerade unter Frommen weit verbreitet. Und dagegen wird im Neuen Testament Zeugnis erhoben, dass es heißt, erstens, gebrauche nicht die Freiheit zum Deckmantel für Bosheit. Und zum anderen, lass dir die Freiheit nicht beschränken von schwachen Leuten mit einem verletzten Gewissen. Beide Dinge gehören in eine Gemeinde. Fakt ist, dass ein verletztes Gewissen falsch reagiert. Merkwürdigerweise an den entscheidenden Stellen nicht, dafür an ganz anderen heftig. Und die Gemeinden sind voll solcher Leute. Gerade weil die grundsätzlichen Dinge nicht aufgearbeitet sind, kommt das an den merkwürdigsten Ecken raus und es gibt solche Beschwernisse untereinander. Und das sollte ausgeräumt werden. Reicht für heute? Eine Sache noch, weil das ein wichtiges Prinzip ist. Und zwar lesen wir das in 3. Mose 19, Vers 9. Schreibt mal bitte die Stellen auf. Dritte Mose 19, 9. 3. Mose 23, 22. 3. Mose 25, 5. 25, 11 und 5. Mose 24, 19. Fünf Stellen, ich lese die einfach nochmal schnell vor. Wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Im Kapitel 23 wird es dann ergänzt, wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und du sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Den Nachwuchs deiner Ernte sollst du nicht einernten und die Trauben deines unbeschnittenen Weinstocks sollst du nicht abschneiden. Ein Jahr der Sabbatfeier soll es für das Land sein. Das ist jedes siebente Jahr. Im 50. Jahr, im Erlassjahr, dürft ihr nicht sehen und den spontan Kahn-Nachwuchs des 50. Jahres nicht ernten und seine unbeschnittenen Weinstücke nicht abernten. Und 5. Mose, wenn du deine Ernte auf deinem Feld einbringst und hast eine Gabe auf dem Feld vergessen, sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Für den Fremden, für die Weise und für die Witwe soll sie sein, damit der Herr, dein Gott, dich segnet in allem Tun deiner Hände. Gesetz, Erntegesetze. Was sagen die?
Man soll nicht ganz genau alles einzahlen. Man soll auch großzügig.
Richtig. Sei großzügig und lass einfach was für andere. Und zwar nicht in der Weise, dass du selber alles aufsammelst und großherzig mal ein Almosen davon gibst, sondern lass es einfach stehen, dass ein anderer sich bedienen kann. Genau. Wer tut das so? Keiner. Natürlich. Da haben wir nämlich gleich das klassische Beispiel. Genau. Boas, der dort die Fremde einfach sammeln lässt und zusätzlich seinen Angestellten sagt, belästigt sie nicht, lasst ihr extra was stehen, und der dann, als sie sich zeigen lässt, was Hasten ausgeschlagen hat, noch was dazu füllt. Das ist cool, ja. Das ist ein Mann, der im Segen gesät hat und er hat Segen geerntet. O Opa von König David. Deswegen sollten wir uns von den gar keinen unterscheiden. Wirklich. Großzügig sein. Lass andere was abhaben. Und ich sage, ich bin ja bemüht, immer wieder da die geistliche Parallele zu ziehen. Wo begegnet uns diese Haltung des Gierens im Neuen Testament? Die eigentlich engste Stelle dazu passiert bei den Jüngern. Herr, wir sahen einen in deinem Namen Dämonen austreiben, aber der folgt uns nicht nach. Was sagt Jesus? Was sagt er? Bitte? Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Genau. Es gibt eine Stelle im Neuen, es gibt auch eine andere Stelle bei Paulus, das heißt, wer nicht, das ist genau umgedreht. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Wer nicht sammelt, zerstreut, sagt Jesus auch. Aber an dieser Stelle, also da, aber das hat einen ganz anderen Fokus. Wer nicht sammelt, zerstreut. Wer nicht mitsammelt, wer eigentlich dazugehört zu den Arbeitern in der Ernte und tut nichts, der zerstört. Passivität ist zerstörerisch, sagt das. Aber dort, anderes Beispiel, das hört sich ganz ähnlich an, das Beispiel, was er dort seinen, oder die Weisung, die es seinen Jüngern gibt, ist, seid doch mal großzügig. Traut doch mal auch jemand in einer anderen Gemeinde zu, dass die was Ordentliches zustande kriegen. Auch wenn die es nicht so genau nehmen wie wir. Dazu sagt er das. Im übertragenen Sinne. Er läuft nicht mit uns und er macht es immerhin im Namen Jesu. Und auch diese Großzügigkeit im Umgang mit anderen und ganz bewusst mit Schwächeren, mit nicht so, kann man sagen, Gesegneten, mit nicht so Privilegierten, wird uns hier im Alten Testament ja vorgezeichnet, wenn du erntest, dann lass für die anderen was stehen, dass sie ihrerseits ernten. Wirklich ernten und nicht bloß Almosenempfänger sind. Wer das kennt, mal wirklich was nachzustoppeln, Kartoffeln nachzustoppeln, wie mussten wir als Kinder in der Schule, ja. wie man sich freut, wenn die mal was liegen gelassen haben. Die konnten mit der Combine so fahren, dass die wirklich fast alles rausgekriegt haben und die konnten auch die Seiten so anfahren, dass ordentlich für die Kinder was rausgefallen ist. Was haben wir uns gefreut, denn jeder Korb hat ja 20 Pfennig gekriegt. Wenn einer das ganz genau vorne weggenommen hatte, da konnte den ganzen Nachmittag auf die Beine sein und Kilometer hin und her rennen und hattest am Ende 2 Mark vielleicht. Und hattest du einen, der segensreich war und vielleicht noch einer, der die Marken verteilt hat, der hat gesagt, hier Junge, du hast also mir gegeben, hier, sag's keinen weiter. Dann kannst du sehen, man hat 8 Mark gehabt an einem Nachmittag. Segensreich. Ja, wenn dann jetzt einer ganz moralisch das nicht mehr sagt, wie kann der einen Schub hier weitergeben, 20 Pfennig veruntreut von der LBG, das kann ja kein gläubiger Mann sein, das geht ja gar nicht, das muss man ganz genau nehmen, was, der Korb ist nicht voll, hier müsst noch 25 Kartoffeln nachlegen, dann kriegst du erst deinen Schub, oder versteht ihr, da gibt es so eine Pinschwidrigkeit, die sich dann noch als christlich ausgibt. Müllzustand, ja. Das ist so. Eben, es ist, wenn man so will, von beiden die Nachlese, das, was derjenige nicht mehr selber anzieht. Und trotzdem macht es einen Riesenunterschied, ob man das nur so macht oder mit Freude. Und deswegen heißt es, lass extra was stehen. Lass extra was stehen. Und da kann ich mir schon vorstellen, wie das manchen so richtig gegen den Strich gegangen ist. Gott hat ja gesagt, und der Priester hat es beim letzten Mal gerade wieder beim Gottesdienst verkündigt, bestimmt nur, weil er selber so viel haben will. Wird es damals bestimmt genauso ein Gerede gegeben haben. So wird er heute geredet. Hat er wieder beim Zehnten geredet. Kommt nicht genug Kollekte. Das ist schrecklich. Ja? Gott hat eine klare Anordnung gegeben und er hat 5-mal das sagen lassen. Und erinnert euch, nach jüdischem Sprachgebrauch ist die Verdoppelung die Bestärkung. Mehr als 3-mal geht schon fast gar nicht. Und diese Sache wird 5-mal gesagt. Das heißt, da gibt es keinen drumherum. Ernteregel Nummer 1, lass anderen was ab. Du hast ein Missionswerk, was im Segen läuft, gib doch denen, denen es gerade schlecht geht. Sag nicht, Süßte, orientiert euch mal an unserer Satzung, vielleicht geht es euch dann auch gut, sondern gib weiter. Lass anderen was ab. So, weißt du, wie entspannt könnte das unter Gläubigen abgehen, wenn man sich an solch einfachen Regeln hält? Ja, und wie verbissen und neidisch und aufeinander schielend ist es oft in Wirklichkeit. Wie traurig. Gott gibt sowieso einen Segen. Also freigebig untereinander weiter. Amen? Amen.